Also da brauchen Sie keinen Zweifel haben. Also der Papst war sowas von katholisch. Mhm. Dass manche Katholiken sich gewundert haben, was alles katholisch ist. Er möchte die Kirche öffnen für das Wirken des Geistes. Die Zeit ist wichtiger als der Raum. Und er sagt, Räume werden verteidigt. Auch mentale Räume, Besitzstände. Also Zeit heißt immer sozusagen sich öffnen für die Zukunft. Das heißt, sich freigeben an Prozesse. Also ein Papst, der der katholischen Kirche nach 2000 Jahren sagt, wir müssen prozessorientiert denken.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute wieder mal zu Gast in Schwerte. Herzlich willkommen, Prälat Dr. Peter Glasvogt.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammen sind und ich bin schon gespannt auf diese nächste Runde.
Ja, es gibt ja nun einiges zu besprechen. Seit unserem letzten Besuch hier in Schwerte hat sich ja doch einiges getan. Papst Franziskus ist kürzlich verstorben. Wir haben jetzt mittlerweile einen neuen Papst. Das haben wir doch als Anlass genommen, um uns generell nochmal zusammenzusetzen, um über die Veränderungen in der katholischen Kirche, das Erbe von Papst Franziskus zu sprechen, das, was geblieben ist von ihm, was bleiben wird, wie sich das weiterentwickeln wird, welcher Einfluss der neue Papst nehmen wird, welche Richtung das nehmen wird. Also wir haben eine Menge Gesprächsstoff im Petto und ich möchte eigentlich persönlich anfangen mit Papst Franziskus. Wie Sie ja wissen, bin ich relativ neu in der katholischen Kirche, das heißt, Papst Franziskus war mein erster Papst. Und das Spannende ist, ich hatte mein, in Anführungsstrichen, Bekehrungserlebnis direkt in dem Jahr, im März 2013, als er auch zum Papst gewählt wurde. Von daher war er mein erster Papst und ich habe auch immer so eine, ich sage jetzt mal, eine emotionale Verbindung zu dem Mann gehabt. Wie haben Sie Papst Franziskus wahrgenommen?
Ja, wir können ja im Grunde auf das letzte Bild schauen, das er uns geliefert hat, wenn man so sagen will. Das ist ja im Grunde ein ikonisches Bild. Ostersonntag, der Papst auf der Loggia nach seiner langen Krankheit nochmal zurückgekommen und mit letzter Kraft spendet er den Segen der Stadt und dem Erdkreis Urbi et Orbi. Er umarmt gewissermaßen die Menschheit noch einmal und ja, er stirbt an Ostern, er stirbt hinein in die Auferstehung. Also was ist das für ein großartiges Bild und eine tiefe Wirklichkeit, in die er uns mitnimmt. Also das hat mich selber persönlich natürlich sehr bewegt und viele, die auf dem Petersplatz natürlich auch waren. Naja, und all das, was dann im Grunde ja, ich sag mal, im Kopfkino noch einmal losgegangen ist, wer war dieser Papst Franziskus? Und wenn wir uns an die Anfänge erinnern, da wo er das erste Mal eben genau auf dieser Loggia war vor 12 Jahren.
Buonasera.
Einfach sozusagen, als von Ende der Erde her, sagt haben die Kanäle, haben lange gesucht, bis sie jemanden vom Ende der Welt gefunden haben. Und dann verneigt er sich vor allen, die dort versammelt sind und bittet um einen Moment der Stille, dass sie ihn segnen, bevor er sie segnet. Das ist sensationell. Mhm. Das hat es noch nie gegeben. Und damit zeigt sich schon in dieser ersten Begegnung ein dialogisches Element. Also es geht um Beziehungskompetenz, Beziehungsfähigkeit. Und das, was, wie wir den Papst dann erlebt haben, Franziskus, war eigentlich ständig gekennzeichnet von Begegnung, Gespräch, Hinhören, Zuhören. Es ist das große Wort, was er gebracht hat. Und eben dieses Innewerden der Barmherzigkeit Gottes.
Das heißt, Sie haben den, also er wird ja auch wahrgenommen als jemand, der wirklich auch dieses Papstamt anders definiert hat, anders ausgelebt hat. Nun klären Sie jemanden, der wie ich relativ neu ist in der Kirche, doch ein bisschen darüber auf. Was war denn an diesem Papst schon, Sie haben jetzt eben skizziert die Anfänge, den ersten Auftritt, aber was war denn an diesem Papst konkret so anders? Oder beziehungsweise, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das Papstamt. Also wie hat er das Papstamt für sich so anders definiert, als es üblich war?
Man kann das sofort festmachen an seiner ersten Bewerbungsrede. Er hat sich nicht ums Papstamt beworben, aber im Vorkonklave hat er im Grunde ein einfaches Bild gebraucht, was übrigens, es war ja geheim, aber der Kardinal von Havanna hat das dann doch irgendwann ausgeplaudert. Aber er sagte dann den Papstwählern, die ihn dann gewählt haben, ohne dass er es wusste und ohne dass er es wollte, Er hat folgendes Bild von dem letzten Buch der Bibel gebraucht. Da steht in der geheimen Offenbarung, Jesus steht vor der Tür und klopft an und möchte eintreten. Und er sagt, ich habe den Eindruck, Jesus steht an der Tür und klopft an, aber er steht in der Kirche und er will raus. Sie wow. verstehen, das ist ein Paradigmenwechsel, das ist eine Wendung um 180 Grad. Also eine Kirche, die immer nur auf Selbstbewahrung und Selbstbezug aus war, wird plötzlich aufgebrochen im wahrsten Sinne des Wortes und er sagt, wir müssen raus und zwar an die Randgebiete, an die Peripherie, dort, wo die Armen sind. Und mir ist eine Kirche, die Fehler macht, die sich die Hände schmutzig macht, die ein Feldlazarett ist, ist lieber als eine Kirche, die nur in sich selbst kreist und um sich selbst kreist in ihren heiligen Riten und ihren tollen Gewändern. Man kann das gar nicht genug würdigen, was das bedeutet. Und das kann im Grunde auch nur ein Papst gemacht haben, der tatsächlich von der Peripherie, vom Randgebiet kommt. Der in den Favelas war, der mit den Armen gelebt hat und der gesagt hat, liebe Leute, wir als Kirche, wenn wir nicht die Armen entdecken, dann haben wir unsere Sendung verfehlt.
Aber ist denn das bis dato eine Entweder-Oder-Entscheidung gewesen? Weil Kirche müsste doch letzten Endes beides, also die Balance zwischen beidem doch präsentieren. Also ein nur in der Peripherie befinden, ohne inhaltlich in der Kirche im Denken verwurzelt zu sein, ist ja dann auch wiederum schwierig.
Ja, es ist wunderbar, dass Sie das so auf den Punkt bringen. Es geht genau um diese Balance, ich sag's mal lateinisch, von Communio und Missio, Gemeinschaft und Sendung. Das heißt, wir müssen uns sammeln, versuchen verstehen, wer wir sind, was ist unsere Identität als Volk Gottes, hinhören, was möchte der Geist uns sagen und dann aber rausgehen. Sonst bleiben wir in uns. Und von daher ist es völlig klar, wenn ich nichts habe, was ich mitbringe, dann wird das leer. Wenn ich aber nur bei mir bleibe, dann sind wir eine verschlossene Auster und dann dringt auch nichts nach außen und wir verfehlen unseren Auftrag als Kirche.
Ich finde das sehr spannend, was Sie sagen. Und ich freue mich auch darauf, dass Sie mir jetzt in dieser Podcast-Reihe, die wir jetzt heute beginnen, auch ein bisschen diesen missionarischen Aspekt von ihm etwas näher bringen können. Weil ich habe ihn natürlich auch nicht nur unkritisch wahrgenommen, also jetzt nicht, dass ich kritisch war, sondern einfach, wie er auch öffentlich diskutiert wurde. Also das heißt, ihm wurde ja vorgeworfen, die Lehre zu verwässern. Und eben genau dieses Fundament und das, was Sie sagen, was man im Gepäck haben muss, so wie ich Sie verstehe, war das ja durch und durch absolut lupenrein katholisch, um es mal so zu formulieren.
Also da brauchen Sie keinen Zweifel haben, also der Papst war sowas von katholisch. Dass manche Katholiken sich gewundert haben, was alles katholisch ist. Katholisch heißt wörtlich übersetzt Katholos, gemäß dem Ganzen, sozusagen Kirche weltweit. Und ich meine, das, was wir in dieser ersten Szene schon gesehen haben und was der Papst dann in seiner ersten Enzyklika vertieft hat, das kommt eigentlich genau hier zur Geltung. Er möchte die Kirche öffnen für das Wirken des Geistes. Und das heißt, wir müssen nach vorne denken. Nicht nur sozusagen die Räume bewahren, Tradition bewahren und Besitzstände bewahren, sondern hinhören, zu verstehen, was möchte der Geist der Kirche sagen. Also mit einem Fremdwort würde man sagen, er öffnet die Kirche eigentlich für ein pneumatologisches Zeitalter. Ich will es nochmal mit seinen Worten sagen. Er hat geschrieben in Evangelii Gaudium, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Und er sagt, Räume werden verteidigt, auch mentale Räume, Besitzstände. Also das wird verteidigt. Zeit heißt immer sozusagen sich öffnen für die Zukunft. Das heißt, sich freigeben an Prozesse. Also ein Papst, der katholischen Kirche nach 2000 Jahren sagt, wir müssen prozessorientiert denken. Und dann merken plötzlich alle Führungskräfte in Deutschland oder in der Welt, merken plötzlich, halt mal, habe ich das richtig verstanden? Die Kirche möchte und muss, damit sie Kirche ist und Kirche bleibt, prozessorientiert denken. Das heißt, nach vorne denken, um je neu zu verstehen und zu hören, was möchte der Geist Gottes uns sagen. Und das geht nur miteinander. Da kann man nicht sagen, naja, der Geist hat es dem Papst gesagt und wir machen das jetzt. Sondern jetzt müssen wir miteinander versuchen zu verstehen, was möchte der Geist Gottes uns eigentlich sagen, wo möchte er die Kirche hinführen. Und das geht nur im Dialog, im Miteinander, im Austausch.
Und da sprechen Sie eigentlich mein Lieblingsthema an. Also ich habe mich sehr viel mit dem Heiligen Geist beschäftigt, soweit man das kann, weil das natürlich für jemanden, der von außen kommt, auch ein bisschen anders zu erfahren ist und zu definieren ist. Also ich komme aus der Kognitionswissenschaft, aus der Geisteswissenschaft. So, das heißt, für mich hatte Geist eine andere Interpretation. Und ich habe aber festgestellt, dass auch innerhalb der katholischen Kirche der Heilige Geist als etwas sehr Abstraktes besprochen wird. Also das heißt, wenn Sie jemanden direkt ansprechen, jetzt erklär mir doch mal, was der Heilige Geist ist. Du sollst dich der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen. Du sollst den Heiligen Geist wahrnehmen. Der Heilige Geist war jetzt in der Konklave dabei. Der Heilige Geist hat Papst Franziskus erwählt. Also das heißt, da ist ja ein sehr, ich sag jetzt mal, missverständliches Verständnis davon, was der Heilige Geist ist, wie er wirkt, wie man das wahrnehmen kann. Weil wenn ich durch den Heiligen Geist geführt in der Welt wirken soll, wäre es ja schon wichtig zu verstehen, wie kann ich den wahrnehmen, wie kann man den spüren, wie kann der Papst den spüren, wie kann die katholische Kirche den wahrnehmen, wie kann man erkennen, was der Heilige Geist möchte.
Der Heilige Geist kann sehr schnell instrumentalisiert werden, also vereinnahmt werden. Sie kennen das vielleicht, frühere Konzilien haben dann ihre Botschaft an das Volk Gottes damit begründet, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Dann fragt man sich, okay, so wer war jetzt der Heilige Geist? Ich will es mal andersrum sagen. Es gibt im Deutschen ein wunderbares Wort, das heißt Inspiration.
Spirit.
Da ist der Spirit und dieser Spirit, der in mir wirkt. Um in mir zu wirken, wir können aber auch sagen, was ist eigentlich die Stimme des Gewissens? Das heißt, zu verstehen, was ist eigentlich jetzt richtig? Was ist jetzt angesagt? Was muss jetzt eigentlich tun? Und wenn ich das in mir frage, dann muss ich auch fragen, und was sagt er in dir? Also hör bitte in dich hinein. Und jetzt auf dieser Ebene müssen wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich würde sogar sagen, Paulus sagt es in einem Wort, das mich in früheren Zeiten auch rasend gemacht hat. Der hat gesagt, wir aber haben den Geist. Entschuldigung, Paulus, sorry. Das sagt sich sehr gut. Aber um zu verstehen, nur wer selber im Geist ist, kann auch das Wirken des Geistes im anderen erkennen. Also es braucht eine spirituelle Ebene. Damit sind wir jetzt bei dem Thema Spiritualität. Und das ist überhaupt nicht abgegrenzt gegen Sachentscheidungen, Fachkompetenzen und so weiter. Und gleichzeitig braucht es immer diese Dimension des Zuhörens, des Hinhörens, des Schweigens auch, um zu verstehen, was ist jetzt richtig und was ist jetzt dran.
Ich glaube, dass da auch eine Unterscheidung zu treffen ist, wo auch eben so ein Missverständnis ist in dem Gebrauch des Wortes Geist. Also ich sag mal, durch die Aufklärung und René Descartes, cogito ergo sum, wurde der Geist auf einmal auf den Verstand reduziert. Ich denke, also bin ich, also war das Denken die Voraussetzung, damit ich überhaupt sein kann. Und dadurch bekam dann auf einmal diese Begrifflichkeit wie Geist so eine Schieflage, weil sie wurde auf den Verstand reduziert, also alles, was ich denke. Und ich finde sehr schön, wie Sie das die ganze Zeit beschrieben haben, das ist vielmehr eine Frage des Gewissens, des in sich Spürens, des in sich Wahrnehmens. Das Wirken des Heiligen Geistes und des Geistes Gottes in einer Person ist nicht unbedingt nur auf das Denken reduziert und findet nur im Verstand statt, schließt es aber auch nicht aus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man nur, weil dann kommen wir in die nächste Ebene, wo die Menschen nur noch emotional den Geist fühlen. Das ist es ja auch nicht. Das ist ja auch nicht gemeint. Aber das fand ich zum Beispiel an Papst Franziskus großartig, dass er für mich einer derjenigen war, der innerhalb dieser katholischen Kirche auch mal wieder Begriffe wie Spiritualität in den Mund genommen hat, ohne dass es als esoterischer Abklatsch galt oder ohne dass es als irgendwie Hokuspokus oder was ganz Spooky-mäßiges. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Also ich kann auf cogito ergo sum, also von Descartes, ich denke, also bin ich, dagegen halten, auch auf feinem Latein, amor ergo sum. Ich werde geliebt, also bin ich. Und dann versteht sich der Mensch als Empfangender. Und das setzt überhaupt erst alles andere in Gang. Also wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, das befähigt mich dann auch selber zu lieben. Sodass ich dann auch sagen kann, amo ergo sum, ich liebe, also bin ich. Und Sie sehen, Liebe und geliebt werden, das ist ein Beziehungsbegriff. Und das heißt, es gibt mehr als nur, dass ich bin und in mir stehe. Person sein, nach Boethius, ein Philosoph aus der alten römischen Zeit, sagt, Person sein heißt in sich stehen und aus sich herausstehen. Das heißt, in Beziehung stehen. Hm. Also das braucht es. Aber vielleicht könnten wir das nochmal jetzt auf die Kirche etwas mehr beziehen.
Ja, dann, aber es war trotzdem für mich wichtig, weil Sie haben etwas ganz Entscheidendes gesagt. Es geht ums Empfangen. Und es geht ums Empfangen kann ich nur, wenn ich zuhöre. Und wenn ich in mir selbst gefangen bin, in meine eigenen Vorstellungen, in meinen eigenen Ideen, empfange ich nicht und höre nicht zu. Und das finde ich schon, dass er das sehr deutlich herausgestellt hat.
Um zu sehen, wenn es darum geht, zu hören, dann muss man den anderen natürlich auch Raum geben, etwas zu sagen. Mhm. Und das ist eigentlich ein spannender Prozess, den Franziskus angefangen hat, den es bislang noch nie in der Kirche gab, in 2000 Jahren, dass er, und er denkt global, dass er weltweit einen Beteiligungsprozess aller Katholiken angestoßen hat. Und zwar einfach die Frage, sag mal bitte, was sind die Themen, die bei euch oben aufliegen? In Vietnam, in Dallas, in Kinshasa, in Trondheim. Und dann das aber in eine Struktur zu bringen, zu sagen, also ich möchte das wissen, bitte sammelt das. Und daraus entsteht ein weltweiter Partizipationsbeteiligungsprozess, wo die Stimmen der Leute vom Volk Gottes gesammelt werden. Das war ihm wichtig. Also er hatte etwas dagegen, dass sozusagen die Eliten in ihrem Elfenbeinturm irgendwelche theologischen Weisheiten austauschen, sondern ich möchte wissen, was die Leute wirklich denken. Und hat dann also den Auftrag erteilt, bitte in jeder Diözese wird das gesammelt. Ihr bringt das zusammen auf nationaler Ebene. Die nationale Bischofskonferenz muss das zusammentragen, nach Rom schicken, sodass also von, ich glaube, 114 nationalen Bischofskonferenzen 112 das getan haben. Daraus hat man dann in 2 Wochen zusammengesessen, versucht, möglichst viele O-Töne zusammenzubringen und hat das als Vorlage für Kontinentalsynoden genutzt. Wo man plötzlich, also wir haben ja unsere europäische Kontinentalsynode in Prag gehabt, wo sich dann plötzlich Deutsche und Polen unterhalten, Norweger und Portugiesen, Franzosen und Slowaken. Und da merkt man plötzlich, ich wusste gar nicht, dass ihr so denkt. Mhm. Wir hatten eigentlich immer schon ganz klar, was ist und was katholisch ist und so, aber dass ihr das anders seht und dass wir darüber erstmal ins Gespräch kommen müssen, dass wir hören müssen, was denkt ihr eigentlich wirklich? Was ist von eurer Sicht her sozusagen das, was uns als Kirche auszeichnet und wo wir als Kirche hinwollen? Und das heißt,
können Sie da vielleicht mal konkret 2 Beispiele nennen, um das für mich greifbar zu machen? Also wo zum Beispiel Unterschiede aufgetaucht sind in dem erwarteten Verständnis?
Wir können es ganz einfach an dem ausmachen, was wir eben schon gesprochen haben vom Thema Tradition. Mhm. Wie viel bewahren? Angefangen, ich weiß nicht, von allen möglichen Frömmigkeitspraktiken. Ist das sozusagen die Form, die einmal jetzt über 2000 Jahre gewachsen ist? Ist das die einzige Form, wie Gottesdienst geht? Oder wie man sich in Formeln sozusagen verständigt? Oder heißt das, dass wir möglicherweise nochmal neu denken müssen, nochmal andere fragen müssen? Und wir sehen plötzlich, das war eine Form, die uns sehr geholfen hat, aber nach vorne gesehen fehlt etwas. Ja, wir können sehr stark liturgistisch denken und sehr stark formal alles richtig machen. Und dann vergessen wir, barmherzig zu sein mit dem anderen, Nachsicht zu haben, großzügig zu sein, langmütig zu sein. Mit anderen Worten, die Liebe zu leben. Und dann müssen wir sagen, es ist auch sehr begrenzt, rein sich zurückzuziehen auf katholische Riten und Formen. Die sind wichtig und gleichzeitig geht es um die Essenz, um das, was darin sozusagen so wesentlich ist, dass es heute eine neue Ausdrucksform braucht. Mhm. Das sind so Prozesse, kann man sich vorstellen, wenn dann noch alle möglichen kulturellen Unterschiede dazukommen. Also alle Kirchen sozusagen, die aus der Zeit der Sowjetunion, des Postkommunismus kommen, die gar nicht oft diese Prozesse der Auseinandersetzung hatten, wie wir meinetwegen in den 68er Jahren wo es um die Krise der Autorität ging und so weiter. Das heißt, da kommen plötzlich ganz unterschiedliche Mentalitäten zusammen. Fragen wir Bischöfe aus Afrika oder Menschen aus Afrika, wie sie denken, die uns Europäern dann meinetwegen sagen, ihr seid aber ein bisschen sehr verkopft. Also wie kommen wir eigentlich miteinander ins Gespräch? Und das geht nur über das Hören.
Also für mich war bei der Beerdigung sehr berührend, gerade als die Ostkirchen sich ebenfalls von dem verstorbenen Papst Franziskus verabschiedet haben. Das fand ich einen sehr, sehr berührenden Moment und auch einen sehr emotionalen Moment, zu sagen, ja genau, das ist auch katholisch. Also das gehört auch zu unserer Religion und zu unserer Auffassung. Das ist auch ein Teil davon.
Ja, wir werden sehen. Wir sind so festgelegt auf unsere Form, wie wir verstanden haben, unser Christsein zu leben durch die Jahrhunderte. Und dass das in Afrika anders ist. Also wenn ein Afrikaner zu uns in den Gottesdienst kommt, der sagt, ja, das ist die tote Messe. In Afrika geht das über 3 Stunden, da wird getanzt, da wird gesungen. Es ist eine andere Form von Gemeinschaft, von Community. Das heißt ja nicht, dass wir Deutschen jetzt plötzlich alle afrikanische Liturgie feiern müssen. Aber wahrzunehmen, es ist noch einmal wesentlich vielfältiger und eben auch die Tradition der orthodoxen Kirchen oder auch der Kirchen, die mit Rom uniert sind. Also Pluralität und Einheit, das ist ja so eines dieser spannenden Fragen. Wie geht Einheit und Vielfalt zusammen? Ja, Einheit ohne Vielfalt ist Uniformität. Mhm. Vielfalt ohne Einheit ist
Pluralität.
Ja, dann atomisiert sich alles. Mhm. Das heißt, wie geht eigentlich diese Balance zwischen Einheit und Freiheit, können wir auch sagen, zusammen? Und das sozusagen katholisch zu denken, im Miteinander, im Hören auf den Geist, das ist eigentlich die große Herausforderung, zu der gerade Papst Franziskus uns angestoßen hat.
Wenn ich jetzt mal so neumodisch fragen darf, welche Vision hatte er denn für die Kirche? Also wie hat er diese katholische Kirche, diesen Petrusauftrag für sich verstanden, wie er das leben darf?
Papst Franziskus hat sehr deutlich gemacht, dass Synodalität, das ist ein Begriff, der neu reingekommen ist in das Sprechen, dass Synodalität konstitutiv ist für Kirche.
Das heißt?
Das heißt, wir haben nicht das Kirchenbild einer Pyramide mit einer einsamen Spitze. An der einsamen Spitze ist der Papst, dann kommen die Bischöfe und die Kleriker und irgendwo ist dann das breite Volk. Sondern er sagt sogar, du musst dir die Kirche vorstellen wie eine nach unten umgekippte Pyramide. Mhm. Sozusagen. Also es geht sozusagen in die Tiefe. Und wir müssen aus dem Miteinander eigentlich lernen, zu verstehen, was dieser Geist Gottes uns sagt. Also wir kommen
immer wieder auf den Geist Gottes.
Diese Dimension kommen wir nicht mehr herum, weil wir sagen, wir können uns nicht einfach zurückziehen auf irgendwelche Dogmen und Formeln, die wir einmal gefunden haben, sondern unser Auftrag ist das Aggiornamento, ist ein Begriff von Johannes dem 23., der Verhäutigung. Also der ganze Reichtum der Kirche und der Wahrheiten und so weiter, das aber so aufzuschlüsseln, dass wir heute als Christen, als Kirche so miteinander leben können.
Gleichzeitig ist aber ja die Kirche sehr hierarchisch aufgebaut noch. Also sprich, ich habe einen Papst an der Spitze, ich habe danach Kardinäle und ich habe danach. Also das heißt, ist das dann eher eine organisatorische, also wird sich das mehr aufteilen, dass man sagt, es wird einen organisatorischen Apparat geben, aber die Spiritualität innerhalb der Kirche kann nicht hierarchisch sein?
Ja, ich glaube, es ist ein falsches Bild, aber wenn Sie 1. Korinther 12 meinetwegen lesen, Paulus sagt, es gibt verschiedene Dienste und Ämter. Ja, und man kann nicht sagen, oder nehmen Sie Bild des einen Leibes und alle Glieder sind gleich wichtig. Man kann nicht sagen, also der Fuß ist unwichtig, da können wir uns abschneiden, wir haben ja noch den Kopf oder die Hand, sondern die Glieder des einen Volkes Gottes in ihrer Unterschiedlichkeit, auch in ihren unterschiedlichen Aufgaben, Funktionen, Berufung und so weiter, müssen aber in diesem Geist des Miteinanders leben. Mhm. Und da kommen wir eigentlich zu einem spannenden Punkt und das wurde dann auch deutlich, auch ich würde sagen, auch das ist ein ikonisches Bild. Die letzten 2 Synoden, die dann eben als Weltsynoden abgehalten wurden, mit Bischöfen, Priestern, Ordensleuten, Ordensfrauen, Laien, Frauen, die miteinander an runden Tischen saßen. Ich war selbst in der Synodenaula, wo es sonst abging. Das ist wie im Theater, man sitzt auf den Rängen und unten ist der Tisch und da ist sozusagen der Vorsitzende, der da spricht und alle hören zu, dürfen vielleicht mal den Arm heben, aber das war's. Und dann haben die in der Vorbereitung der Synode den Papst überzeugt, also das muss ich auch, wenn wir wirklich von Synodalität sprechen, muss ich das auch ausdrücken. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen in die große Aula, die Aula Nervi, so heißt die. Mhm. Das ist praktisch diese Audienzhalle, wo die 6000 Leute normalerweise fast, alle Stühle raus, runde Tische ran. Das ist das Erste. Und der Papst saß an einem dieser Tische. Kann man sich gar nicht vorstellen vorher. Und das Zweite ist, dass man nicht nur gesagt hat, ja, okay, wir produzieren schöne Bilder, aber im Grunde haben wir die Sache im Griff. Mhm. Im Griff ist genau das alte Denken, ne? So. Sondern wir haben eine bestimmte Regieanweisung, wie man miteinander redet. Und das hieß, also jeder hatte Monitore vor sich und es gab dann einen Impuls. Und dann hieß es, erste Runde, 2 Minuten Schweigen. Das Bedenken, was wir jetzt gerade gehört haben. Zweite Runde, es gibt an jedem Tisch einen Moderator. Jeder hat eine begrenzte Zeit von 3 Minuten, sich dazu zu äußern. Jeder darf sich nur 3 Minuten äußern, jeder muss sich dazu 3 Minuten äußern. Und zwar der Kardinal genauso wie Schwester XY oder die da am Tisch sitzen. Und dann, nachdem die Runde rum ist, wieder schweigen. Was haben wir jetzt verstanden? Was möchte der Geist hier uns jetzt sagen? Und dann gibt es eine zweite Runde, wo man sich nochmal äußern kann zu dem, was die anderen gesagt haben. Dann wieder schweigen. Und dann versucht man das auf einen Punkt zu bringen, auch Widersprüche nicht aufzulösen, sondern sie auch so zu benennen und sie sozusagen an die Leitung zu geben. Und so baut sich über 4 Wochen an diesen runden Tischen ein Gesprächsklima auf, wo man lernt, miteinander zu reden, aber vor allem auch aufeinander zu hören und im Schweigen auch darauf zu hören, was möchte Gott mir jetzt eigentlich sagen? Was habe ich jetzt eigentlich in meinem Herzen verstanden? Das ist doch eine völlig andere Weise, wie wir miteinander umgehen. Und dann merkt man plötzlich, dann sind die Standesunterschiede, ob man jetzt mehr Bischof ist oder eine Ordensfrau oder Laie oder Priester oder so, wird relativ im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Miteinander, dieser Austausch, der wird plötzlich wichtig.
Das ist spannend. Es gibt im Marketing eine Studie, die heißt Wisdom of the Crowds, wo Menschen unterschiedlicher Bildungsstaaten und unterschiedlicher Herkünfte mit den ein und denselben Produkten präsentiert wurden und identifiziert wurden und abgefragt wurden. So, wie steht ihr dazu? Wie seht ihr diese Produkte? Und es war interessant, dass die, ich sage jetzt mal intuitiv, fällt jetzt kein anderes Wort an, weil Heiliger Geist gibt es im Marketing, glaube ich, so nicht. Aber intuitiv haben die einheitlich genau die korrekten Entscheidungen getroffen. So, das heißt, der hat eine These aufgestellt, es muss eine Kraft geben, so hat er das genannt, die diese Menschen lenkt in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Interpretation, die sich mitunter gar nicht bewahrheiten lässt. Und das fand ich jetzt gerade sehr, daran habe ich mich gerade erinnert gefühlt, was Sie gesagt haben, dieses einfach mal das Vertrauen auch haben, dass die Massen durchaus weise Entscheidungen treffen können, dass die Massen durchaus auch ein Verständnis von Wahrheit haben, dass Massen, ohne dass man sie zügeln und gängeln muss, durchaus auch zu einem Punkt kommen kann, der für das Gemeinwohl wichtig sein kann.
Ja, wir würden in katholischerseits nicht von Massen reden, ja, sondern vom Volk Gottes. Mhm. Und das ist schon interessant. Das ist uns in Deutschland eigentlich weniger ein Begriff, aber auch das Thema Volksfrömmigkeit. Also was denken die einfachen Leute? All das war Franziskus sehr wichtig. Und er sagt, da ist eine Weisheit im Volk, die ist mehr als das, was wir uns ausdenken. Und von daher war das
zum Teil, entschuldigen Sie, ich unterbreche, in diesen starken ritualisierten liturgischen Prozessen möglicherweise auch erstickt wurde.
Ja, es braucht eine Form. Also das ist schon wichtig. Aber sozusagen eine Form kann eben auch erstarren. Also es braucht immer das Zusammenspiel von Form und Inhalt. Mhm. Sozusagen. Also wenn oder Form und Leben sozusagen. Also das Leben braucht Form, sonst zerfließt es. Wenn ich aber die Form habe, darf ich nicht meinen, naja, Hauptsache ich habe die Form und dann ist auch der Inhalt gegeben. Und wir erleben ja oft, dass das dann oft auch vertrocknet, erstarrt ist. Und das ist ja diese Sklerotisierung, die wir dann auch in der Kirche ja oft beklagen. Dann haben wir noch die Form durchgerettet über Jahrhunderte, aber sozusagen der Inhalt und das Leben ist, hat sich schon längst verflüchtigt. Also, und das ist eigentlich genau der Punkt, sozusagen auch die Formen als solche wieder anzufragen. Nicht, weil sie schlecht sind, aber zu sagen, wo ist das Leben? Und umgekehrt, wo ist das Leben und wie kann dieses Leben sozusagen auch integriert werden, Form und Gestalt bekommen in der katholischen Kirche?
Zu welchen Ergebnissen oder vorläufigen Ergebnissen, weil ich glaube, die Weltsynode wird ja noch bis 28 fortgesetzt. Zu welchen vorläufigen Ergebnissen sind denn diese zwei Weltsynoden gekommen? Ja, wenn man das so sagen kann.
Ja, es ist schwer, jetzt auf einen Begriff zu bringen. Es hat viele Inhalte gegeben, wo wir sagen, an den Themen müssen wir weiter arbeiten. Und insofern war es interessant, der Papst war schon im Krankenhaus und wir wussten nicht, kommt er aus dem Krankenhaus wieder raus. Dass offensichtlich der Synodensekretär gesagt hat, lieber Heiliger Vater, wir müssen gleich ein Datum festsetzen, 2028, wo wir eine Weltsynode oder eine Kirchenversammlung einberufen, um zu verifizieren, ob sozusagen diese Ergebnisse in den Ländern umgesetzt sind, in all den Kirchen weltweit. Und er hat aus dem Krankenhaus heraus, kurz vor seinem Tod, kann man ja wirklich sagen, das bewusst nochmal entschieden, sodass auch der Nachfolger gehalten wird, ja, der Prozess geht weiter. Und da sind zum Beispiel Aspekte darin, wie wird Macht sozusagen in der Kirche eigentlich geteilt, auch kontrolliert. Kann ein Bischof einfach tun und lassen, was er will? Oder muss nicht auch ein Bischof auf den Heiligen Geist hören, aber auch seine Mitarbeiter achten und hören? Gibt es eine Instanz, wo man sich beschweren kann, wenn man den Eindruck hat, mir wird Unrecht getan? Also nur mal so einen Aspekt zu nennen, aber zu sagen, das hat sehr konkrete Auswirkungen und Folgen. Und das wird fortgeschrieben, eben zum Beispiel auch, was diese Frage von Hierarchie angeht, ob diese Abstufungen eigentlich noch zeitgemäß sind. Also wie gesagt, sich wieder stärker zu fokussieren und zu orientieren, wie hat Jesus eigentlich Kirche gewollt, wie hat sich das entwickelt, was dient und wo muss man sagen, ja, das hat sich vielleicht auch, das hat auch ausgedient.
Gleichwohl würde ich schon behaupten wollen, dass Jesus auch eine Führungskraft war, also auch eine Führungsqualität hatte. Also das heißt so ganz nur, wir sind alle auf einer Ebene oder
da habe ja, ich jetzt nicht den Eindruck. Hier geht es nicht um Gleichmacherei. Okay. Also ich habe ja eben auf 1 Korinther 12 verwiesen, sozusagen es gibt unterschiedliche Ämter, es gibt unterschiedliche Qualifikationen, Kompetenzen, das kennen wir doch auch im normalen Leben. Und dass es so etwas wie Leadership auch braucht, ist doch klar. Ja, aber Leadership darf sich nicht sozusagen verabsolutieren, wie das eben zum Teil dann ja auch gewesen ist. Und Papst Franziskus schreibt in seinem letzten Buch, wo er seine Biografie im Grunde schreibt, dieses Wort Lebe, mein Leben in der Geschichte, da schreibt er ganz am Schluss, ja, der Vatikan ist eine der letzten Monarchien der Welt und die Kardinäle haben mich gewählt, um das zu reformieren. Und das mache ich jetzt auch. Also das ist schon bemerkenswert. Er verstand sich auch so als der Verkrustetes aufbrechen will. Also eine Kirche im Aufbruch, im doppelten Sinn eben des Wortes. Ne? Also die hinausgeht, aber auch verkrustete Strukturen aufbrechen will, überkommende Traditionen und Bräuche, unwirksame Normen und kirchliche Vorschriften. Und uns herausholen will aus der Selbstbezüglichkeit und Selbstbewahrung. Und ich meine, das ist ein unglaublicher Anspruch, der, ich glaube, nicht nur in der Kirche sozusagen für Unruhe sorgen würde, sondern wenn wir eine Gesellschaft so neu aufstellen würden, ich glaube, das würde jeder Zivilgesellschaft unglaublich gut tun.
Einer seiner letzten Äußerungen oder einer seiner letzten Werke waren ja auch Hoffnung, Hope. Was hat denn Papst Franziskus mit diesem Begriff der Hoffnung verbunden?
Ja, damit kommen wir natürlich auf die Weltdimension. Also Franziskus hat natürlich eine Hoffnung gehabt im Blick, wie müssen wir als Kirche heute sein, uns neu aufstellen im Hören auf den Geist. Aber er hat natürlich gesagt, ja, dann haben wir einen Auftrag für die ganze Welt. Also das, was im Konzil ja auch gesagt wurde, Kirche versteht sich als Sacramentum Mundi, als Heilszeichen für die Welt. Und das heißt, wie kommen wir in dieser Welt miteinander aus? Stichwort Frieden, Stichwort Versöhnung, Stichwort Bewahrung der Schöpfung, Stichwort Gerechtigkeit. Wo sind die Armen dieser Welt? Der Schrei der Erde und der Schrei der Verlassenen dieser Welt, beides gehört zusammen. Also insofern, da ist ein unglaubliches Hoffnungspotenzial. Mhm. Aber das heißt immer, fange bei mir selbst an und dann kann ich sozusagen auch besser anderen dienen.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.